Bonn FM Radiologie.
Wir machen drei Runden, oder?
Drei Runden.
Nur drei?
Nur drei.
Okay. Wer gewinnt, der darf ansagen. Alles klar.
Schnick, schnack, schnuck.
Okay, wir hatten beide die Schere.
Schnick, schnack, schnuck. Ah, du gewinnst.
Ich habe das Papier.
Papier wickelt Stein ein.
Genau, das wickelt deinen Stein ein. Alles klar. So, hier ist die Bonn FM Radiologie mit Sina Kürz.
Und Julius Kaufmann.
Und unser Thema heute ist Spielen. Und dafür haben wir unsere schlauen, verspielten Reporter auf die Spielemesse in Essen zum Beispiel geschickt. Und in den Puppenkönig hier in Bonn. Und sag mal, was ist eigentlich das älteste Spiel der Welt?
Und wie sieht die Zukunft des Spielens aus? Das jetzt in den nächsten zwei Stunden Bonn FM Radiologie.
Genau, wir machen also Let's Play a Game. Aber erstmal machen wir natürlich jetzt Let's Play a Song. Wir haben uns schon einen ganz tollen dafür ausgesucht. Julius, nur für dich.
Dankeschön.
I'm a quit playing games with my heart von den Backstreet Boys. Unser Thema in der Radiologie ist heute Spielen. Und was mich ja die ganze Zeit interessiert, wir spielen ja nicht einfach nur so aus irgendeinem sinnlosen Grund. Wir spielen ja aus irgendeinem wirklich wichtigen Grund. Es muss ja irgendwie in der Evolution mal irgendeinen Sinn gehabt haben. Und unser Bonn FM-Reporter Matthias Fromm ist gerade hier. Hallo Matthias.
Hallo Sina.
Kannst du mir zu dieser Frage mehr sagen?
Ich kann dir da mehr dazu sagen. Ich habe nämlich mit Sarah Körtke gesprochen. Die hat letztes Jahr hier in Bonn ihren Master in Psychologie gemacht und arbeitet jetzt an der Uniklinik in Köln mit dem Schwerpunkt auf Kinder und Jugendlichen und auch in der Spieltherapie.
Spieltherapie, das heißt, Spielen kann in der Therapie sinnvoll sein, aber warum genau spielen wir denn eigentlich? Wo kommt denn dieser menschliche Spieltrieb her?
Das ist eine spannende Frage, die mich natürlich auch interessiert hat und das beginnt wohl schon im Kindesalter.
Spielen bedeutet eigentlich Lernen für Kinder. Das heißt, sobald Kinder auf die Welt kommen und schon erste Bewegungen machen können, beginnen sie auch mit dem Spielen und eben auch damit, ihre Welt spielerisch zu entdecken. Man kann auch gar nicht sagen, dass Kinder wirklich eine Wahl haben, spielen oder lernen, denn für Kinder ist es wirklich gleichzusetzen. Also Spielen bedeutet Lernen. Ein Kind, das nicht spielt, lernt auch nichts.
Die Funktion dieses Spieltriebs ist also ursprünglich tatsächlich Lernen. Das verändert sich aber im Laufe des Lebens.
Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist, dass es auch je nach Altersstufe einfach unterschiedlich ist, weshalb wir spielen. Der Spieltrieb, der ist natürlich ganz zu Beginn unseres Lebens ganz besonders stark ausgeprägt, weil er eine ganz, ganz wichtige Funktion auch erfüllt. Und ich glaube, dass es im Alter ein bisschen verloren geht, auch gerade dadurch, dass Spielen im Erwachsenenalter ja oft als ineffizient verpönt ist.
Erwachsene spielen also deutlich seltener als Kinder. Kann quasi sagen, je älter man wird, desto weniger spielt man auch.
Ja gut, aber ist denn der Spieltrieb bei Erwachsenen überhaupt noch vorhanden dann? Oder wird der quasi abtrainiert, wenn man älter wird?
Natürlich ist der noch vorhanden. Also es ist nicht so, dass Erwachsene nicht mehr spielen wollen, aber es ist so, dass sie sich einfach das sozusagen nicht trauen aus gesellschaftlichen Konventionen heraus. Tatsächlich ist es aber so, dass Erwachsene eigentlich auch sogar noch spielend lernen können.
Auch als Erwachsener kann man noch spielend lernen, das glaube ich, ja. Spielen hat einfach einen ganz hohen Aufforderungscharakter. Wenn man sich jetzt auch mal umschaut im Bus oder so, man sieht auch Erwachsene am Handy spielen. Also auch Erwachsene mögen es, auf spielerische Art und Weise sich neue Dinge anzueignen. Es ist einfach ansprechend, auch für Erwachsene, da sich eigene Ziele zu setzen und zu sehen, wie man irgendwie besser wird. Auch erwachsene Menschen haben Spaß daran, irgendwie Stöckchen zu werfen mit einem Hund. Auch erwachsene Menschen haben Spaß daran, sich gemeinsam zu treffen und Karten zu spielen zum Beispiel. Also ich glaube, der Spieltrieb bleibt.
Und Frau Kurt gesagt auch, dass Erwachsene nicht nur spielen können, sondern es auch möglichst oft tun sollten.
Ja, Erwachsene sollten auf jeden Fall spielen, weil Spielen ist etwas, das im Hier und Jetzt passiert. Es ist ablenkend, es ist beruhigend, es bringt Spaß und Freude. Das heißt, gerade wenn man einen recht eintönigen Berufsalltag vielleicht auch hat, ist Spielen eine gute Ablenkung, eine gute Gegenbeschäftigung dazu. Auch für Erwachsene, die vielleicht häufig auch nach der Arbeit irgendwie nicht abschalten können oder in so Grübelketten verfallen, ist das Spiel etwas, das einem daraus helfen kann. Das Spiel ist eine gute Stressprävention, Burnout-Prävention und trägt damit einfach auch zur körperlichen und psychischen Gesundheit auch von Erwachsenen bei.
Spielen ist also wichtig für die Gesundheit und als Ausgleich. Das wäre ja vielleicht auch noch ein Tipp für den ein oder anderen gestressten Studierenden da draußen.
Das heißt, Spielen hilft beim Lernen und auch gegen Stress. Das klingt ja eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein. Gibt es denn irgendwelche negativen Aspekte?
Also ein paar negative Aspekte gibt es natürlich schon, vor allen Dingen im Bereich der Sucht.
Ja, also Spielen kann ein negativer Aspekt werden, wenn es eben pathologisch wird. Da denkt man zum Beispiel an so eine Spielsucht zum Beispiel. Häufig in den Medien wird ja auch darüber berichtet, wie Computerspiele oder insbesondere gewalthaltige Computerspiele sich negativ auf das Leben von Jugendlichen zum Beispiel auswirken können. Das sind dann so die Punkte, wo es negative Einflüsse geben könnte.
Diese Debatte zum Thema Gewalt in Computerspielen findet Sarah Körtke aber oft zu hysterisch, sieht das Problem als überbewertet an und findet auch, dass die Effekte dieser Gewalt in Computerspielen in den Medien häufig zu drastisch dargestellt werden. Also sieht das alles etwas entspannter und harmloser. Insgesamt muss man aber sagen, ist die Wissenschaft sich bei dem Thema sehr uneinig.
Wart ihr mal nach irgendeinem Spiel süchtig? Also du, Matthias, oder du, Julius? Matthias?
Ich glaube nicht, eigentlich nicht wirklich, nee.
Nee? Ich glaube, bei mir entwickelt sich gerade so eine kleine Sucht. Ich habe schon ganz vergessen, wie es heißt. Das ist eine neue App. Man steuert so einen kleinen Feuerball, der hängt an einem Seil und dieses Seil muss man immer wieder neu irgendwo anbringen, dass der nicht ganz runterfällt.
Achso, und dann muss man so quasi
2D-mäßig. Durch so ein Labyrinth. Oder durch so einen Tunnel durch und das ist dann doch sehr, sehr süchtig machen.
Ich kenne das nicht, aber ich weiß genau, dass ich auch super schnell abhängig werde von sowas. Naja, aber ihr merkt, wir spielen auch gerne und in der Regel ist Spielen, wie wir es ja gerade auch von Frau Körtke gehört haben, durchaus sinnvoll und wirkt sich auch irgendwie positiv aus. Ja, also Erwachsene sollten spielen. Danke an BonnFM-Reporter Matthias Fromm. Du hast dich mit der Psychologin Sarah Körtke unterhalten. Gesellschaftsspiele sind ja so alt wie die Menschheit selbst, könnte man meinen. Aber was war denn eigentlich das allererste Gesellschaftsspiel?
Da ist sich die Wissenschaft nicht hundertprozentig sicher, aber eines der ersten könnte Go oder Zenet gewesen sein. Go kennen sicher viele, das ist das mit den schwarzen und weißen Plättchen auf dem karierten Feld. Aber was ist eigentlich Zenet?
Das älteste Spiel der Welt, einmal erklärt in unserer UKW.
Zenet ist ein altägyptisches Brettspiel, das seit mindestens 3000 vor Christus existiert. Ähnlich wie bei Mensch ärgere dich nicht, bewegen die zwei Spieler ihre Figuren über 30 Spielfelder. Vom Anfangsfeld, Geburt, bis zu den 5 Endfeldern, den Häusern. Gewürfelt wird mit Plättchen, auf deren Seiten eine unterschiedliche Anzahl von Zählstrichen sind. Wer als erstes alle seine Figuren in die Häuser gebracht hat, gewinnt. Zenet war ein königliches Spiel. Einige Spielesets wurden beispielsweise in der Grabkammer von Tutanchamun gefunden.
Zenet ist übrigens ein altägyptisches Wort und heißt so viel wie passieren oder durchgehen.
Und welches Spiel nimmst du mit ins Grab?
Genau, welches Spiel? ich mag ja total gerne Escape Rooms im Moment, ne?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig mitzunehmen. Da muss dein Grab ein Escape Room werden.
Das wäre doch mega geil, oder? Man könnte dann in mein Grab hineinsteigen, wird eine Stunde mit mir tot da eingesperrt und muss dann da rauskommen.
Solange du dann liegen bleibst und nicht mit rausgehst.
Ja, wer weiß, wenn man es nicht schafft nach einer Stunde.
Ne? Dann setzt der Fluch der Radiomoderatorin ein.
Zenet ist ein Gesellschaftsspiel, das es seit mindestens 3000 vor Christus gibt. Die wichtigste Frage am Anfang, seit wann gibt es überhaupt Spiele? Ne? Wie lange spielt die Menschheit eigentlich schon? Ne? Und Zenet hatten wir eben als Beispiel. Unser BonnFM-Reporter Matthias Fromm weiß aber mehr über die Geschichte des Spielens. Du hast dich informiert. Hallo Matthias, da bist du ja wieder.
Hallo Sina, da bin ich schon wieder. Lange nicht gesehen. Also die ersten Belege von Spielen gab es bereits oder gibt es bereits in den Höhlenmalereien, wie man sie zum Beispiel in Frankreich findet. Die ersten Spielzeuge datieren die Experten auf ungefähr 150.000 Jahre. In der griechischen Mythologie, das liegt jetzt nicht ganz so weit zurück, hat man Spielen als eine Erfindung der Götter angesehen. Zum Beispiel der Würfel wird dem Gott Hermes zugeschrieben.
Mhm, okay.
Und in der griechischen und römischen Antike gab es dann vor allem Kampfspiele. Das ist ja, denke ich mal, relativ bekannt mit diesen Gladiatoren und den Löwen, die da aufeinander gehetzt wurden.
Genau, wollte ich gerade
sagen.
Alles
ziemlich brutal, ziemlich blutig. Aber das waren eben so die beliebten Volksspiele. Aber es gab natürlich auch Gesellschaftsspiele, zum Beispiel bei diesen Orgien, die man ja auch alle kennt, ne, diese Sauf- und Trinkgelage. da wurden dann Geschicklichkeitsspiele gespielt. Also quasi wie heute Trinkspiele, das wurde quasi damals wahrscheinlich schon erfunden. Im Alltag hat man vor allen Dingen Ballspiele und Würfelspiele gespielt und die Kinder hatten damals tatsächlich schon erste Holzfiguren und sogar Stoffpuppen oder auch Kreisel aus Holz. Und tatsächlich auch das Spiel Mikado, das man heute noch kennt mit den Stäbchen, wurde bereits 100 vor Christus bei den Römern gespielt. Und damals hatte das die Funktion eines Orakels. Also aus den Fähigkeiten, wie man da sein Stäbchen rausgezogen hat, wurde dann irgendwie die Charaktereigenschaft der Person abgelesen.
Ach cool.
Insgesamt klingt das also eigentlich schon fast nach heute. Wir haben es Bälle gehört, Würfelspiele, Puppen. Wie ging die Entwicklung dann weiter?
Die Entwicklung ging dann ja eigentlich, wenn man jetzt mal in etwas größeren Schritten geht, relativ schnell zum Mittelalter weiter. Klar, nach dem Römischen Reich kam das Mittelalter. Und im deutschen Mittelalter war es so, dass es einerseits die Spiele des einfachen Volks gab. Das waren Sachen wie zum Beispiel Schwerttanz, Steinstoßen, Speerwerfen, Wettlaufen oder Kegeln. Das klingt also alles schon so sehr nach dem, was wir auch heute noch kennen. Und die höheren Bevölkerungsschichten, die Adligen und generell so die Leute bei Hof, die spielten stattdessen Kampfspiele. Das ist so dann zum Beispiel dieses klassische Ritterturnier, was man ja auch heute noch kennt oder immer wieder inszeniert. Und ansonsten auch da wieder Brett- und Würfelspiele. Generell muss man sagen, dass dieser Gegensatz zwischen Arm und Reich sehr stark war beim Spielen. Und der andere Gegensatz, der auch sehr stark vertreten war, war der zwischen männlich und weiblich. Und es ist tatsächlich so, dass damals schon der Junge dann mit Rittern oder Jagdfiguren gespielt hat und das Mädchen mit Puppen und Nähzeug.
Ja, genau.
Um schon mal
super
auf die spätere gesellschaftliche Rolle vorbereitet zu werden. Heute würde man sagen, es ist sexistisch. Ja. Damals war es halt auch so. ja, man kann es eigentlich anders sagen.
Ja klar, richtig. Ist ja heute nicht mehr so ganz so schlimm. Also
Gott sei Dank.
Es geht in die richtige Richtung, ja.
Ja, und generell muss man aber auch sagen, dass auch damals schon Spielen teilweise als unproduktiv galt und von der katholischen Kirche sogar als Gotteslästerung verfolgt und bestraft wurde. Es sind Menschen, glaube ich, auch sogar dafür verbrannt worden teilweise, dass sie gespielt haben.
Weil man gespielt hat. Okay, das ist ziemlich krass. Aber Gott sei Dank ist das heute ja nicht mehr so, weil das Verbot wurde ja auch irgendwann aufgehoben, oder? Zumindest brennt keiner wegen dem Spiel.
Gott sei Dank nicht. Das geschah im Spätmittelalter. Da hat man erstmal festgestellt, dass man, wenn man als Staatsspieler organisiert oder ausrichtet, dadurch ganz gut Sachen finanzieren kann, weil man dann natürlich Geld verdienen kann, zum Beispiel Baumaßnahmen. Und auch die katholische Kirche hat das festgestellt. Deswegen wurde im 17. Jahrhundert dann das Spielverbot durch den Vatikan aufgehoben. Wie gesagt, auch aus finanziellen Gründen. Nämlich, wir erinnern uns, 1517 hat Martin Luther ja mit der Reformation den Ablasshandel abgeschafft und dadurch ist der katholischen Kirche eine große Einnahmequelle weggebrochen. Um das zu kompensieren, haben sie dann auch Spiele erlaubt und auch selber Spiele veranstaltet. Ganz interessant. Ab etwa 1800 gab es dann auch die ersten Baukästen für Kinder, die man ja auch heute noch kennt.
Also
glaub, inzwischen
wie,
nicht mehr ganz so, aber
wie heißen die nochmal, Julius?
Kosmos-Experimentierkästen,
genau,
meinst du?
Genau, richtig.
Genau, ja. Das waren quasi so die ersten Vorläufer. Damals hat man sie genannt Baukästen zur Förderung von Fantasie und Feinmotorik für Kinder.
Ob es da auch schon die Urzeittierchen gab?
Man weiß es nicht.
Die gab es nicht, aber es gab auf jeden Fall andere neue Spielzeuge im Zuge der Industrialisierung. Man hat natürlich dann auch andere Materialien verwendet, weniger Holz, dafür mehr Metall. Stahl, Eisen und man hat natürlich auch eine ganz andere Massenproduktion durchführen können. Mhm. Und das schlug sich auch im Kinderzimmer nieder. Es gab dann zum Beispiel tatsächlich Mini-Dampfmaschinen zum Spielen für die Kinder. Und 1895 hat die Firma Märklin dann auch die ersten Spielzeugeisenbahnen rausgebracht. Damals tatsächlich dampfbetrieben.
Daraus wurden dann also die heutigen Modelleisenbahnen, haben wir als Kinder ja vielleicht mal mitgespielt. Heutzutage gibt es ja aber auch ganz viel Glücksspiel überall. Wie hat sich das entwickelt?
Das ist eigentlich nochmal ein ganz eigener Bereich mit einer ganz eigenen Entwicklung. Da geht es auch wieder um die 2000 Jahre zurück, allerdings nicht in Europa, sondern in China. Da gab es damals das Spiel Keno, das ist im Prinzip so wie das heutige Bingo und wurde tatsächlich zur Finanzierung der chinesischen Mauer eingesetzt. Und deswegen geht man davon aus, dass das sozusagen die erste Staatslotterie der Weltgeschichte war.
Das ist ja irre. Mit Bingo wurde chinesische Mauer gebaut.
Genau.
So ist das, ja.
Und Lotterie als Finanzierungsmöglichkeit hat man auch später noch genutzt, vor allem für Kriege, die sogenannten Kriegslotterien. Zum Beispiel auch im Bürgerkrieg der USA wurde das sehr stark eingesetzt zur Finanzierung, also im Bürgerkrieg, genau. Und in Europa ist es so, dass man die ersten Lotterien um 1600, spätestens 1700 hatte mit den noch heute gültigen Regeln, damals allerdings für politische Entscheidungen benutzt hat. Also quasi anstatt einer Wahl hat man dann durch Zufallprinzip entschieden, wer regieren darf oder wer das Volk vertreten darf, indem man dann da Lose gezogen hat.
Ich weiß gar nicht, ob das so gut oder so schlecht ist. Vielleicht eher schlecht.
Ich glaube, es kann in beide Richtungen ausschlagen, je nachdem, wer gewinnt.
Das glaube ich auch.
Stimmt.
Und ungefähr zur selben Zeit haben sich dann auch die ersten Spielbanken entwickelt mit Würfel- und Kartenspielen. Und circa 100 Jahre später kam es dann auch schon die ersten Vorläufer des Blackjack und auch das Roulette in den Casinos, wie wir es ja heute auch noch kennen. Grundsätzlich kann man sagen, dass eigentlich seit es Spiele gibt, immer schon auch um Sachwerte gespielt wurde oder mit Einsätzen. Anfangs waren das natürlich Naturalien, Essen, Trinken. Später, sobald es dann Währungen gab, auch Geld. Und zu einigen Zeiten und in einigen Regionen, auch bei Germanenstämmen zum Beispiel, wurde auch um die eigene Familie gespielt. Es wurden dann Eltern, Geschwister, Kinder die Ehefrau verspielt oder auch das eigene Leben, sodass man sich dann in die Sklaverei begeben musste, wenn man verloren hatte.
Irre, ey. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das gibt's ja zumindest hier in Deutschland heutzutage nicht mehr, dass man um Eltern oder Geschwister spielt. Wobei, ich bin Einzelkind, ich fände es ganz schön, wenn ich mir ein Geschwisterchen irgendwo gewinnen könnte mit irgendeinem Spiel, was ich gut kann.
Vielleicht gäbe es auch die Kinder mit Geschwistern, die ganz froh wären, ihre Geschwister loszuwerden.
Ja, die würden dich vielleicht gerne direkt einsetzen, noch bevor sie irgendwas anderes einsetzen. Das waren die Infos zur Geschichte des Spielens von Matthias Fromm. Vielen Dank dafür.
Als ein Ort für Fantasy-Freunde, Science-Fiction-Liebhaber und Spielefans, so beschreibt sich das Spielecafé Voyager hier bei uns in Bonn. Wer da hingeht und warum? BonnFM-Reporterin Helen Bönnighausen hat sich für uns umgehört und sich mit Laila und Fabian getroffen, zwei fast Stammgästen des Voyagers. Helen, was hast du für uns rausfinden können?
Erst einmal habe ich die beiden gefragt, was für sie persönlich das Voyager ausmacht, warum sie genau dorthin gehen.
Also zum einen ist es natürlich einfach so, dass die Stimmung da eine ganz andere ist. Also, an den Wänden hängen überall irgendwelche Serienposter und die Cocktails haben irgendwelche coolen Namen. Und dann haben Spielekneipen einfach viel, viel mehr Spiele, als ich die zu Hause habe. Und dementsprechend kann ich auch immer was spielen, was ich bisher noch nicht kannte. Und ich kann Spiele auch einfach austesten und gucken, ob die was für mich sind. Und wenn die was für mich sind, kaufe ich sie vielleicht für mich selbst. Aber ich gebe jetzt nicht direkt richtig viel Geld für ein Spiel aus.
Das Voyager führt zurzeit 700 verschiedene Karten und Brettspiele. Klar, dass die Mitarbeiter dort auch über ein sehr gutes Fachwissen verfügen und Laila und Fabian neue Spiele empfehlen können, die sich dann eben, wie gerade angekündigt, auch eventuell selbst kaufen können.
Also heißt das, Laila und Fabian spielen auch zu Hause, sie spielen nicht nur im Voyager.
Ja, die beiden spielen auch gerne bei sich, aber sie sagen, das Spielen im Spielecafé ist nochmal was ganz anderes.
Du hast eine ganz andere Atmosphäre oder Dynamik. Das ist natürlich ein bisschen lauter, ein bisschen aufgedrehter, ein bisschen, ja, du hast halt, zu Hause hast du natürlich eine ganz andere, ich sag mal, Ruhe und Intimität des Spiels und da hast du vielleicht ein bisschen mehr, ich nenne es mal Action. Auf der anderen Seite hast du halt auch mehr Leute um dich rum, die selber irgendwas gerade am Zocken sind, wo du immer mal guckst und sagst, hey, ist das auch was für mich?
Und da musste ich dann natürlich sofort nachhaken und die beiden fragen, ob man denn da dann auch dort neue Leute kennenlernt.
In der Regel ist es so, dass wir uns vorher verabreden mit Leuten vor Ort, aber es ist immer wieder so, dass man da auch einfach Leute kennenlernt, die man noch mit in die Gruppe reinbringt.
Manchmal bringen auch irgendwie Leute noch Leute mit, die man nicht kennt, weil manchmal sind auch wir das dann. Aber grundsätzlich ist es da eine ganze Ecke offener als natürlich zu Hause.
Die beiden haben auch eine WhatsApp-Gruppe mit Leuten, die sie dort kennengelernt haben und mit denen sie sich dann immer mal wieder im Voyager zum Spielen verabreden.
Wonach entscheiden die beiden denn dann, ob sie lieber rausgehen oder zu Hause bleiben wollen?
Ja, das ist immer abhängig vom Umfang der Gruppe. Also so mit 2, 3, 4 Leuten kann man auch ganz gut zu Hause spielen, aber für größere Gruppen, so bis zu 9 Leuten, da wird es dann eng und dafür sind diese Spielkneipen eben eine super Idee. Aber natürlich hängt es auch immer von der eigenen Stimmung ab.
Es kommt darauf an, ob man es gerade ein bisschen kuschelig, gemütlich mit einem Kaffee auf der Couch haben möchte oder ob man sagt, ach komm, wir gehen noch was essen dazu und wir verbringen wirklich mit den Leuten den ganzen Abend da.
Okay, ihr hört es, wer also keine Lust darauf hat, schon wieder irgendwie was zu kochen und auch noch Spielfreudige oder weiß ich nicht, liebe Freunde hat, die im Spielecafé Voyager, da seid ihr gut aufgehoben. Ja, und wer es noch nicht kennt, das Voyager befindet sich in der Rheingasse 7 und ist unter der Woche zwischen 16 und 24 Uhr und am Wochenende zwischen 14 und 24 Uhr geöffnet. Und das hat für uns BonnFM-Reporterin Helen Bönnighausen rausgefunden. Danke, Helen! Vor kurzem war die internationale Spielmesse für Gesellschaftsspiele in Essen und es ist tatsächlich die größte Spielmesse, die es gibt, jetzt im Gegensatz zur Gamescom natürlich für Spiele, die nicht elektronisch sind. Und der Veranstalter war der Friedhelm Merz Verlag hier aus Bonn. Ja, und wer war da? Unsere Reporterin Shari van Treek, die war da, hat sich auch mal dort umgehört, was die Leute so am liebsten spielen. Hallo Shari.
Hallo.
Was sind denn so für Leute auf so einer Spielmesse?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe viele Familien gesehen und aber auch durch die Bank weg jeder irgendwie, der da hingeht, also
da
gerne spielt.
Da gibt's keine spezielle Spielgruppe, Zielgruppe.
Nee, das ist wirklich super gemischt.
Alles klar. Und wie groß ist diese Messe? Also ist es wirklich die größte, die es gibt für Spiele? Wie groß?
Ja, genau. Also dieses Jahr waren es 1150 Aussteller. Und 190.000 Besucher, das sind beides Rekordzahlen. Also die gibt es schon seit 35 Jahren jetzt, die Messe. Und seitdem ist es halt wirklich die größte Messe gewesen. Und ja, daran sieht man auch, hier Menschen spielen gerne.
Ja, und immer noch, und auch lieber sogar, noch viel
lieber,
gerne.
Und lieber, ja, viel gerne. 190.000, fast 200.000 Besucher klingt ja wirklich wahnsinnig groß. Was für Spiele sind denn da die Favoriten?
Ja, das ist auch ganz unterschiedlich. So wie die Menschen sind auch die Favoriten ganz unterschiedlich. Ich habe besonders viele Leute getroffen, die gern so klassische Spiele spielen.
Ja, schon das klassische Brettspiel oder halt ein Kartenspiel, ne? Also Karten und Würfel, finde ich, wenn das bei einem Spiel dabei ist, ist halt was Feines.
Brettspiele, Wizard als Kartenspiel.
Ich spiele gerne Kartenspiele und Brettspiele.
Eigentlich beides.
Ja.
Okay. Bunt gemischt.
Ja, also wie man hört, bunt gemischt. Und es gab natürlich aber auch einige Leute, die lieber so strategische Spiele spielen.
Ich spiele lieber so Strategiespiele oder Worker Placement.
Hauptsächlich Strategiespiele, möglichst ohne Würfel.
Am liebsten welche, die wenig glücksabhängig sind, Strategiespiele, aber mit den Kindern halt auch andere Spiele.
Ich spiele gern komplexere Strategiespiele, so Worker Placement, Civilization-like Spiele und auch abstrakte Spiele.
Also ich spiele ziemlich gern halt Theorems und das ist so ein Strategiespiel.
Ja, also man hört, Erwachsene wie auch Kinder spielen auch teilweise gerne mal nur so Strategiespiele eher. Und ja, wo man halt eher so ein bisschen mehr im Voraus denken muss.
Und die einen wollen unbedingt Würfel im Spiel haben und die anderen nicht, okay. Und was gab's noch so für Spiele, die da gespielt wurden?
Also es gab natürlich auch die Besucher, die mir so ein bisschen genauer geantwortet haben, was für Spiele sie gerne spielen.
Das ich jetzt spiele, das wir gerade spielen.
Auch viele Sachen für Kinder, weil ich Lehrerin bin und dann immer wieder ausprobiere, was ist für Kinder geeignet. Wortbildung, Mathematik.
Risiko sehr gerne. Also da habe ich auch eine Gruppe von Freunden. Da haben wir irgendwann als Jugendliche mit angefangen. Mittlerweile ist das natürlich so, dass wir alle relativ verstreut sind. Und das auch ein sehr guter Aufhänger ist, dann, um uns dann eben wiederzusehen. Ne? Ansonsten auch gerne Tippkick.
Was hat das Kind eben gesagt? Igel?
Was? Das Igel-Spiel, was wir gerade spielen. Also das Kind ist anscheinend sehr, das, was gerade gespielt wird, ist wahrscheinlich das Lieblingsspiel.
Okay, so. Es war voll drin, das, auf jeden Fall.
Genau. Und ja, man hört halt, also für jeden Spieltypen gibt es eine Nische und das perfekte Spiel. Und ja, die Gründe können auch ganz unterschiedlich sein, warum man jetzt was spielt, dass man halt irgendwie... einmal als Lehrerin dann für Kinder oder halt auch irgendwie, um Freunde wiederzutreffen.
Ich habe im Sommer ja für ein paar Wochen meine Sucht aus der Grundschule wieder entdeckt. Und zwar meine Yu-Gi-Oh!-Karten sind im Schuhkarton wieder aufgetaucht und für ein paar Wochen musste ich das dann jeden Tag was spielen. Gibt es da eigentlich auch noch eine Fanbase von?
Ja, tatsächlich habe ich da auf der Messe auch so einen Stand mit Yu-Gi-Oh!-Spielern entdeckt. Und ja, das wäre ja wahrscheinlich genau das Richtige dann für dich gewesen, oder?
Ich wollte dich ja jetzt eigentlich veräppeln, aber ich spiele ja heute noch mit meinem Nintendo 64 von 1990. Kann ich verstehen, wenn man wieder so alte Spiele wieder hochkommt. Aber Yu-Gi-Oh! Habe ich nie gespielt, ehrlich gesagt.
Aber das war bei uns überall.
Nee, also das hat mich irgendwie nie, also diese Kartenspiele auch mit Pokémon, das hat mich nie angesprochen. Ja, aber so viel zur Spielmesse. Danke an Shari van Treek. Du hast die Spielmesse in Essen besucht und nach den aktuellen Lieblingsspielen der Besucher gefragt.
Wenn man in Bonn über das Spielen spricht, kommt man an einem Namen nicht vorbei. Das ist der Puppenkönig. Seit über 140 Jahren gibt es das Spielwarengeschäft und BonnFM-Reporter Vincent Müller hat für uns einen Blick hinter die Kulissen gewagt.
Mitten im Herzen von Bonn liegt der Puppenkönig, eins der letzten Spielwarenfachgeschäfte. Nachdem ich durch die Tür getreten bin, befinde ich mich in einer anderen Welt. Hier sind die Wände bis zur Decke mit Spielzeug gefüllt. Kuscheltiere, Actionfiguren, Brettspiele, Puppen, sogar eine frei zur Verfügung stehende Carrera-Bahn ist zu finden. Das Gebäude hat 3 Stockwerke. Mit jeder Treppe werden die Spielzeuge erwachsener. Hier findet jede Altersklasse etwas. Ich bin auf dem Weg nach ganz oben, um mich mit dem Inhaber Alfred Westenhöfer zu unterhalten, um mir einen besseren Einblick hinter die Kulissen zu verschaffen. Es steckt natürlich sehr viel Arbeit hinter den Produkten auf den Regalen. Beispielsweise wird jedes Teil im Puppenkönig noch selbst ausgewählt.
40.000 verschiedene Artikel und alle in der Tat handverlesen. Also hier bei mir im Sortiment, da lege ich auch großen Wert drauf, ist nichts im Sortiment, was ich nicht da drin haben möchte oder was ich auch als verkäuflich halte. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Wobei dann der Kunde das Sortiment bestimmt, weil ich kann es nur andisponieren. Und ob mir das gefällt, ist eine Sache. Aber wenn der Kunde es dann kauft, dann bestelle ich es nach.
40.000 Produkte, das ist sehr viel mehr als zum Beispiel bei großen Ketten. Dort gibt es im Schnitt 12.000 unterschiedliche Spielzeuge. Natürlich gibt es noch die Möglichkeit, im Internet zu bestellen. Dort hat man eine fast unendliche Auswahl. Aber gerade bei Spielzeug gibt es ein großes Argument für den analogen Kauf, die Haptik.
Haptik heißt, dass eben der Kunde die Ware in die Hand nehmen kann. Also ich würde persönlich niemals ein Plüschtier im Internet bestellen, weil ich kann diese weiche Stoffqualität kann ich gar nicht abbilden. Oder auch Puppen. Also wir sind bekannt dafür, dass unsere Puppen ausgepackt im Regal stehen. Und die kleinen Puppenmütter wollen ihre Puppen ja in den Arm nehmen. Also das ist das, was ein Fachgeschäft noch ausmacht. Und natürlich die Beratung.
Die Beratung. Gerade wenn man Geschenke kaufen will, ist es eine enorme Hilfe, jemanden zu haben, der all diese Spiele kennt. Auch ich habe mich von Verkäufer Malte Kuhfuß einmal beraten lassen und diese Beratung läuft dann ungefähr so ab.
Ich brauche ein Spiel für die und die Person. Und dann fragen wir ein bisschen nach, wie viele Leute sollen mitspielen können, wie Spiele erfahren, was mögen die sonst so, wer spielt das mit, solche Sachen. Und dann stellen wir ein paar Spiele vor. Also insofern glauben wir tatsächlich sehr, dass die Beratung sich lohnt gegenüber dem Kauf im Internet, wenn man sich nicht ganz sicher ist, welches man haben möchte.
Aufgrund meines Studiums und meiner anderen Interessen wurden mir sehr schnell passende, interessante Spiele gezeigt. Jedes Jahr gibt es in Bonn die große Weihnachtseisenbahn im Schaufenster. So etwas gibt es auch in keinem anderen Geschäft, sagt Herr Westenhöfer.
Die Weihnachtseisenbahn ist was typisches Puppenkönig. Ich glaube, es ist die 94. dieses Jahr. Und die wird in der Tat mühsam jedes Jahr komplett neu aufgebaut. Zum Glück habe ich einen Studenten. Aus Wien kommt er angereist jedes Jahr. Das ist eine Aktion, die gehört einfach dazu. Die gehört zu Bonn dazu. Und viele Menschen fragen schon vorher, wann ist denn die Weihnachtseisenbahn wieder fertig, damit ich mit meinen Enkelkindern vorbeikommen kann. Denn die haben selber als Kind schon vor dieser Scheibe gestanden.
Seit 50 Jahren gibt es diese Tradition schon in Bonn und seit 140 Jahren den Puppenkönig. Es gibt noch ungefähr 10 ähnlich große Fachgeschäfte in Deutschland, aber leider werden solche wegen dem harten Konkurrenzkampf kaum mehr eröffnet.
Also so gesehen sind wir schon eine aussterbende Rasse. Irgendwann wird es gar keins mehr von diesen Fachgeschäften geben, weil es sich einfach nicht mehr lohnt.
Für uns Bonner ist aber mal noch kein Grund zur Trauer da, denn der Puppenkönig befindet sich seit Jahrzehnten in Familienhänden und wird auch Generation für Generation weitergegeben. Glücklicherweise gibt es auch große Spielerkreise in Bonn, die sich gerne von Experten beraten lassen und auch die ein oder andere Stunde in diesem Geschäft verbringen. Sobald ich das Geschäft verlasse, fängt die Uhr wieder an zu ticken und ich befinde mich wieder im Alltag. Aber es ist gut zu wissen, dass die nostalgische, interessante Welt der Spielzeuge nicht sehr weit entfernt liegt.
Wenn ihr übrigens noch nach einem Job über die Weihnachtszeit sucht und euch die Stände auf dem Weihnachtsmarkt zu kalt sind, der Puppenkönig sucht tatsächlich noch Weihnachtsaushilfen.
Studentische Weihnachtselfen, die Geschenke verpacken und kassieren. Ich liebe ja Geschenke verpacken.
Aber oh ja, ich auch.
Will ja eigentlich auch Menschen geben, die das hassen.
Oh ja, und das wäre dann euer Job zum Beispiel. Ja, seit über 140 Jahren der Puppenkönig in Bonn. Unser Reporter Vincent Müller hat sich in diese verspielte Welt für euch begeben. Unsere Reporterin Shari van Treek war auf der Spielmesse in Essen. Das ist international größte Publikumsveranstaltung für so Spiele wie Gesellschaftsspiele oder Kartenspiele. Und sie hat eben auch schon einen ersten Eindruck von den Besuchern mitgebracht. Aber Shari, du bist ja gerade hier und du hast dort auch mit einigen Spieleautoren sprechen können, nicht nur mit den Besuchern. Wie sieht denn eigentlich die Zukunft des Spiels aus deren Sicht?
Also die Spieleautoren sind davon überzeugt, dass immer gespielt wird.
Ich finde, Spiele wird es in Zukunft immer mehr geben als weniger. Es wird auch in meiner eigenen Beobachtung immer mehr gespielt. Es werden nicht unbedingt Brett- und Kartenspiele gespielt. Es wird vielleicht auf dem Handy gespielt. Und was halt dann ein bisschen neu ist, was man bedenken muss als Autor, ist halt, wie man diese Leute erreicht, die vielleicht dann nicht irgendwas ganz Ausgefallenes haben möchten, sondern eine einfache Idee, die dann so locker flockig runterzuspielen ist. Das kann man natürlich auch als Brettspiel realisieren oder als Kartenspiel realisieren, dass man denen da was bietet. Und da gibt es sicher noch einen großen Markt.
Genau, und dieser Markt will natürlich auch bedient werden.
Na gut, wir als Autoren sagen uns dann natürlich, okay, da muss immer irgendwo andocken.
in Grundbedürfnissen, in so grundbefriedigende Handlungsweisen. Das ist ja so ein Grundthema beim Spiel. Sammeln und kommunizieren und diese Sachen in eine schöne spielerische Form, in der ich viele Freiheiten habe, die ich sonst im Leben nicht habe. Und damit hat das Spiel immer schon gewonnen, auch in Zukunft.
Also beim Spielen sollen also die Grundbedürfnisse erfüllt werden, wie wir gehört haben.
Und wie sieht es da mit der Konkurrenz aus? Also Computerspiele, VR-Brillen, solche Geschichten?
Also auch da sehen die Autoren eigentlich kein Problem.
Wir können Dinge, die das Computerspiel überhaupt nicht kann. Das können wir, weil wir haptisch sind, weil wir Material umgehen und aha. Und dann konzentrieren wir uns stärker darauf.
Ich glaube, dass sich die beiden Märkte gar nicht so sehr berühren, sondern ich denke, es wird tatsächlich einen Markt geben, auf dem wir solche Experimente und auch solche Spiele immer stärker erleben werden. Das Spielen am Tisch selber, also mit mehreren Leuten einfach da sitzen und das gemeinsame Erleben zu haben, ich denke, da wird immer Platz für sein.
Ja, also dieses Haptische beim Gesellschaftsspiel und das gemeinsame Erleben am Tisch ist also das Wichtige dabei.
Ja, das sehe ich im Großen und Ganzen eigentlich auch so, aber es kann eigentlich auch ganz schön sein, mal ganz andere Sachen machen zu können, die man jetzt analog auf dem Tisch vielleicht nicht so kann, was virtuell viel leichter ist.
Ja, das stelle ich mir auch gerade vor, wenn alle irgendwie eine VR-Brille anhaben am Ende am Tisch, sitzen ja auch alle am Tisch, aber bewegen sich irgendwie durch irgendeine VR-Welt oder so, aber naja, kann sein, stimmt.
Ja, ich habe übrigens auch noch mit dem Vorsitzenden der Spiel des Jahres Jurorin gesprochen und der sieht das auch ähnlich von.
Also die Zukunft des Spiels sieht wahrscheinlich ganz genauso aus wie das, was Sie hier auf der Veranstaltung sehen, weil das ist ja das Schöne am Brettspiel, dass es eigentlich immer unverändert ist, nur die tollen Ideen, die kommen dazu, die verändern sich. Ich hoffe, da kommen noch viele tolle Ideen, aber wir werden bestimmt noch würfeln, wir werden noch den Pöppel anfassen und über das Brett führen und das ist ja das, was das analoge Spiel, also das Brettspiel, gegenüber dem digitalen Spiel so heraushebt.
Ja, also wir hören, die neuen Ideen sind natürlich das Wichtige, aber das haptische Spiel wird auch immer einen Platz haben.
Das hat er gut ausgedrückt, den Pöppel über das Brett schieben. Ja, das kann man natürlich mit einer VR-Brille nicht unbedingt. Finde ich auch gut. Ich spiele auch echt gern Gesellschaftsspiele, muss ich sagen. Auch wenn ich gern Konsolenspiele oder Computerspiele mag oder so, aber Gesellschaftsspiele finde ich irgendwie immer noch was anderes. Du spielst auch gern, Julius.
Ja, gerne. Gerade so am Spieleabend vielleicht mal, das hat noch so was Geselliges. Da geht es nicht nur um das Spielen allein, um den Zeitvertreib, sondern auch so ein bisschen Zeit verbringen mit Menschen, die man mag. Ist auch mal ganz nett.
Chari, spielst du eigentlich auch gern? Ich habe dich noch gar nicht gefragt. Spielst du gern irgendwelche Gesellschaftsspiele oder Kartenspiele oder sowas mit Leuten?
Ja, ich spiele das schon gerne, aber ich habe irgendwie immer selten eigentlich, ich nehme mir jetzt nicht extra die Zeit dafür, aber wenn es mal dazu kommt, dann spiele ich auch gerne.
Na siehst du, also hier sind auf jeden Fall sehr verspielte Leute bei Bonn FM. Ja, vielen Dank an Chari van Treek für diese Einblicke in die Zukunft und diesmal aus Sicht der Spieleautoren.